ja auch schön, ey.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 von Schöne Ecken. Am Mikrofon und im Wind sind wie immer Cornelis Kater
und Helge Kletti. Hallo.
Und Helge Kletti. Und heute, zum zweiten Mal in unserer etwa einjährigen Geschichte, haben wir einen Gast mit dabei. Das ist Christoph Meinecke. Und du bist, vielleicht stellst du dich kurz selber vor.
Ja, ich stelle mich gerne vor. Ja. Christoph Meinecke ist mein Name. Ich bin Bürgermeister der Gemeinde Wennigsen am Deister. Wennigsen liegt ungefähr eine Viertelstunde mit der S-Bahn oder mit dem Auto südlich von Hannover. Der Name Wennigsen-Deister ist abgeleitet vom nördlichen Mittelgebirge des Deisters. Und Wennigsen ist ein historischer Ort, der in den vergangenen ungefähr 1000 Jahren rund um ein Kloster gewachsen ist.
Wir waren ja ein bisschen auf dich gestoßen durch das Interview, das du den Wikigeeks gegeben hast bei der Republika.
Ja.
Das ist ein Podcast, mit dem wir befreundet sind. Die sitzen auch in Göttingen. Ich wohne ja auch in Göttingen, pendel jeden Tag nach Hannover. Und das hat mir sehr gefallen, auch einfach, wie man mit Netzthemen, mit Netzmedien einfach erstmal so ein, ja, so, was ich sage, vor Ort ist vielleicht ein bisschen abwertend, das will ich gar nicht damit abwerten. Ja, wie man einfach was machen kann, wie man... Das war das Projekt mit den Denkmälern, ne? Dokumentation, ja, von Denkmälern. Fand ich ziemlich schön und ziemlich interessant. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt und wie eben auch Netzthemen oder moderne Medien für euch, digitale Medien für euch eine wichtige Rolle spielen und für den Ort einfach auch, glaube ich, was gebracht haben.
Wir haben letztes Jahr im September zum Tag des Denkmals als einzige Gemeinde in Norddeutschland am Wettbewerb Wiki Loves Monuments von Wikipedia teilgenommen, beziehungsweise des Vereins Wikimedia Deutschland e.V. Das Ziel war es, dass wir unsere örtlichen Denkmäler, insbesondere Baudenkmale, für die Internetgemeinde und auch von der Internetgemeinde aufbereiten lassen, fotografieren lassen, aber vor allem auch neue Artikel für Wikipedia zu erstellen. Das war eine Aktion, die lief ungefähr 2 Monate und hat ganz viel ehrenamtliches Engagement hier in Wennigsen ausgelöst. Also zum Beispiel haben die Denkmalsbesitzer mitgewirkt. Zum Beispiel hat unser Radverkehrsverein, der ADFC, Touren zu den einzelnen Denkmälern angeboten, die dann fotografiert und durch Wikipedia-Artikel versehen werden konnten. Das Heimatmuseum hat mitgemacht, ein professioneller Fotograf, Herr Orlowski, hat ein Nachmittagsseminar zum Thema Denkmalsfotografie gegeben. Und es hatte insgesamt den Effekt, dass die Gemeinde Wennigsen als zweitkleinste Kommune in der Region Hannover doch die Gemeinde ist, die die meisten bebilderten und beschriebenen Denkmale in dem Online-Lexikon Wikipedia hat. Mhm. Wir stehen also zum Beispiel hier vor dem Kloster. Das Kloster Wennigsen ist eines der bedeutendsten Klöster im Kahlenberger Land. Es ist eines der 5 Kahlenberger Klöster und der Wikipedia-Artikel dazu ist einige Jahre alt. Durch den Wettbewerb kamen aber neue Artikel dazu, zum Beispiel über den Bildhauer Sötebier, von dem dieser Jünglingsbrunnen stammt, über das alte Forsthaus aus dem 18. Jahrhundert, was dahinter steht, was auch ein Baudenkmal ist, über den Mühlbach, der in unserem Rücken fließt, der insgesamt ein Kulturdenkmal ist und über seine ganze Länge im Ortskern unter Ensemble-Denkmalschutz steht. Und so sind wir eine der Gemeinden, die die Gäste auch dadurch willkommen heißt, dass wenn man Fragen hat, googelt oder bei anderen Suchmaschinen schaut, sofort auf Wikipedia stößt und sehr gut beschriebene Denkmale findet. Aber auch die Quellen dazu eben in Wikipedia angegeben sind. Also die Artikel auch wirklich gut belegt sind durch die Ortschroniken, durch Berichte in Zeitungen und so weiter.
Das sieht ja hier alles sehr gepflegt und sehr schön aus. Also geradezu dorfidyllisch, würde ich mal sagen, wo wir hier gerade stehen. Das kostet auch alles auch ganz schön Geld, oder sehe ich das nicht falsch? Also ich meine, was passiert da? Wie kommen die Einnahmen zustande? Das muss ja auch alles unterhalten werden, oder?
Ja, also das Kloster und das gesamte Areal des Klosters wird von der Klosterkammer Hannover, ist eine Sonderbehörde des Landes Niedersachsen, unterhalten. Nichtsdestotrotz haben wir als Gemeinde, wir gehen gleich mal den Mühlendammweg entlang, massiv Probleme mit der Unterhaltung und vor allem mit der Pflege. Und weil ich auch etliche Bürgerbeschwerden zu dem Thema hatte, haben wir gerade ganz aktuell einen Kümmerer eingestellt, der also nichts anderes tut, als den Mühlendammweg, die Spielplätze, den innerörtlichen Bereich abzulaufen, Müll aufzusammeln, Wildkräuter mal rauszunehmen, wo sie gerade nicht hingehören und so weiter.
Ah ja,
das ist interessant. Das habe ich noch nie gehört.
Wir gehen immer direkt hier lang, würde ich vorschlagen.
Ja. Ich kann vielleicht derweil mal fragen, ich habe es ein bisschen erlebt in meinem Dorf, das ist plötzlich sehr aktiv geworden. Wir hatten das in der letzten Folge im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft, die machen sehr viel auf Facebook, haben dann eine eigene Gruppe gegründet. Da kann man jetzt auch geteilter Meinung drüber sein, aber was ich festgestellt habe und was mein Vater auch berichtet, dass plötzlich Menschen, die sich vorher nicht gegrüßt haben und nicht so richtig wussten, na, was macht denn der eigentlich, plötzlich grüßen und mehr kennen. Und dass dieses Beschäftigen mit Netzthemen, dass man eine Plattform hat, wo man zusammenarbeitet, plötzlich auch dazu führt, dass die Idee, dass die verschiedenen Menschen hier leben, der sich selbst mehr sehen und gemeinsame Aktivitäten starten. Ist das ein Effekt, der sich hier auch wiederfindet oder der durch diese Vicky Loves Monuments Aktion auch spürbar war?
Durch Vicky Loves Monuments jetzt nicht direkt, obwohl wir erleben, dass sich viele Nutzergruppen dadurch einfach besser kennenlernen. Aber das Internet führt die Menschen schon zusammen. Also um zwei Beispiele zu geben, bei dem Online-Netzwerk Xing zum Beispiel, diesem Berufsnetzwerk, hat sich hier eine örtliche Gruppe gegründet, die sich regelmäßig mit Stammtischen treffen und versuchen, sich besser zu vernetzen. Das zweite Beispiel, wir haben jetzt hier eine Online-Zeitung für den Kahlenberger Bereich, die, ich sag mal, den Wegfall einer klassischen Tageszeitung, die über 100 Jahre alt war, versucht dadurch zu kompensieren, dass sie Online-Journalismus macht und insbesondere ihre Schwerpunkte in der Vereinsarbeit sieht, bei der sportlichen Jugendarbeit zum Beispiel, und dadurch einfach eine neue Art von Plattform schafft.
Ja, also ich finde, das sind Effekte, die man teilweise beobachten kann, von wegen, dass das Internet irgendwie einsam macht. Die Leute merken halt, dass sie doch ähnliche Interessen haben. Ne? Ja. Sowas wie bei uns ist das, was das sehr viel in der Geschichte dokumentiert wird. Da gibt es die Feserbrücke, die mehrfach zerstört und wieder aufgebaut wurde. Und da werden auch Fotos zusammengetragen. Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei einem Wiki-Wettbewerb, nur dass es da eben in die Geschichte geht. Jeder hat irgendwo Fotos liegen. Mein Vater zum Beispiel hat 20.000 Dias vor einigen Jahren digitalisiert unter meinem Zwang. Die kann er jetzt ziemlich gut einsetzen, um da durchaus im Dorf auch als der Dorfarchivar so ein bisschen die Richtung, ich will es jetzt nicht genauso bezeichnen, aber das ist dann plötzlich was Aufmerksamkeit generiert und auch Interesse. Ne? Das finde ich einen sehr schönen Effekt.
Also ich glaube, das Internet ist auch einfach sehr viel mehr lokal, als wir es denn wahrnehmen. Wir reden bei Internet immer vielfach über die Effekte, guten Tag, Globalisierung, Vernetzung, transnationale Themen, aber das Internet ist, wenn man es richtig einsetzt, wirklich ein Medium, um dörfliche und örtliche Gemeinschaften zu stärken, zu vernetzen und auch die Identifikation mit der eigenen Heimat und dem eigenen Ort besser herauszuheben.
Ja.
Hier zur Rechten bauen wir übrigens gerade ein neues Familiengesundheit, Bildungszentrum, Kindergarten. Es hat einen etwas sperrigen Titel, Familiengesundheitsbildungszentrum, weil wir an einem EU-Wettbewerb um Fördergelder teilgenommen haben, wo es darum ging, nicht nur Kinderpädagogik zu machen, sondern die Familien insgesamt in eine neue Form von Pädagogik mit einzubinden.
Ja.
Der Effekt war, dass wir 290.000 Euro aus Brüssel bekommen haben, um Kindergarten, Kinderkrippe, um Beratungszentren zu ergänzen, wo zum Beispiel örtliche Vereine wie der Kneippverein oder die örtliche Volkshochschule für die ganze Familie Angebote abbilden kann, die also das klassische Thema Kindergarten, Kinderkrippe ergänzen.
Mich würde nochmal interessieren, wenn wir jetzt über Internet gesprochen haben, da nochmal zurückzukommen, weil auch ich bin auf dem Dorf groß geworden und bei uns gab es immer ein großes Manko. Internet kannte man da noch nicht so ganz so. Also zumindest die Leitungen haben eher so Modemgeschwindigkeit hergegeben. Es ist ein bisschen besser geworden. Aber insgesamt die Netzversorgung, das würde mich mal interessieren, wie das in Wenningsen ist, ob es hier irgendwie, also in meinem Telefon habe ich schon gesehen, UMTS ist hier vorhanden, aber wie ist das so mit dem DSL-Ausbau oder mit überhaupt Netzgeschwindigkeiten? Ist das ein Punkt oder, weil das ist ja auch schon ein Kriterium, ob man außerhalb der Stadt wohnt oder nicht.
Also wir haben in Wenningsen 8 Ortschaften. Es gibt den Kernort Wenningsen und drumherum 7 Ortschaften. In 95% des Netzgebietes haben wir eine sehr gute DSL-Versorgung. Es gibt einige Randlagen, wie zum Beispiel in der Wenningser Mark, wo es durchaus verbesserungswürdig ist, wo wir dann aber versuchen, mit den Telekommunikations- Unternehmen einfach in die Verhandlungen einzusteigen und sagen, zum Beispiel, wenn ein neuer Radweg gebaut wurde zwischen Wennigsen und der Wennigser Mark, dass gleich Leerrohre für künftige Leitungstrassen und Ähnliches gelegt wird.
Ist das allerdings schwierig, mit denen zu reden? Oder?
Es ist relativ einfach, mit denen zu reden, aber es ist schwierig, Erfolge zu erzielen. Also zum Beispiel, das Leerrohr wurde dann gelegt, nur heißt es, naja, mit der Leitung, das muss dann im nächsten Ausbauschritt erfolgen.
Das müssen wir gerade mal ausweichen. Okay.
Aber die Versorgung, dadurch, dass wir im Ballungsraum Region Hannover wohnen, beziehungsweise gelegen sind, die ist in Ordnung.
Gut, okay, halbe Stunde also von Hannover weg, dann geht das ja auch alles noch.
Ja, jeder, der hier sein iPhone anmacht, hat selbstverständlich 3G darauf stehen.
Ja, das ist schon auch, glaube ich, ein Faktor, der auch die, wenn ich jetzt nicht in der Stadt wohnen will, auf dem Land oder etwas ländlichen Raum eine Familie gründen möchte, dass ich dann schon auch einen Ort suche, mehr und mehr, der irgendwie angebunden ist, sowohl verkehrstechnisch als auch Netzinfrastruktur, ja.
Ja, das wäre definitiv ein Ausschlusskriterium.
Ich denke, das gehört heutzutage auch einfach dazu. Nichtsdestotrotz wird uns das Ganze auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren dermaßen überholen, dass die Frage überhaupt sein wird, brauchen wir noch leitungsgebundene Infrastruktur oder wird das Ganze nicht ohnehin durch Funkleitung und was es alles gibt ersetzt werden, wesentlich schneller und vor allen Dingen mit wesentlich größeren Datenpaketen.
Ja. Wie ist denn das generell? Mich würde ja interessieren, Stadt-Land. Also ich höre immer wieder, die Leute wollen alle in die Stadt ziehen. Wenn ich mir so rumgucke, will ich, glaube ich, nach Wennigsen ziehen. Das ist echt schön.
Das freut uns.
So schön leise vor allen Dingen. Das ist das Erste, was einem auffällt, ist, ich komme nun aus der Innenstadt von Hannover. Ich bin das eigentlich nur von meinem Heimatdorf gewohnt. Ansonsten ist es da wesentlich lauter. Es ist auch Industrie in Hannover, mitten in der Stadt, mit Continental.
Ja.
Vierspurige Straßen, das ist schon ein echter Lebensqualitätskiller. Hier ist das nicht so, aber hier ist natürlich dann keine Straßenbahn. Man hat nicht 3 Supermärkte zur Auswahl. Netz ist da, okay, gut, aber auch so infrastrukturmäßig, so Kindergarten, ist das hier kein Problem? Wie ist das mit den Busanbindungen? Also ich kenne es auch zu Hause noch so von meinem Dorf, damit kann ich das nur vergleichen. Alle Stunde fährt ein Bus in die Stadt. Das ist für Jugendliche schon schwierig. Wie ist das hier auch ein Thema oder wie geht man hier damit um? Wie kommt man in die Disco?
Ist eigentlich die Frage. Infrastruktur ist natürlich ein Thema. Und das war ja ein ganzer Bereich, den du eben eröffnet hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal beim Thema Kinderbetreuung anfange. Mhm. In den meisten unserer 8 Ortschaften ist ein Kindergarten. Mittlerweile ist auch die Versorgung der unter 3-Jährigen gut. Ab nächstem Jahr werden wir nochmal weitere Plätze anbieten, dass wir auch wirklich sagen können, die Versorgungsquote der unter 3-Jährigen in den Krippen ist sehr gut. Das, was die meisten Städte derzeit fürchten und sagen, wenn der Rechtsanspruch ab 2013 kommt, kann man ihn erfüllen oder nicht. Wir liegen in allen Schätzungen und allen Berechnungen weit über dem, was der Städtetag als ausreichend angibt. Also wir werden eine Versorgungsquote von rund 2/3 haben, was gerade für den ländlichen Bereich einen absoluten Spitzenwert darstellt.
Ist wenigstens Zuzugsgebiet?
Wir halten uns einwohnermäßig relativ stabil. Also wir sind kein Gebiet, wo man sagt, da wächst jetzt die Einwohnerzahl exponentiell. Wir sind aber auch kein Gebiet, was gerade weiter südlich von der Region Hannover wirklich unter demografischen Schwierigkeiten leidet.
Mhm, klar.
Wir weisen moderat Neubaugebiete aus. Wir weisen sie aber vorsichtig aus. Und zwar so, dass wir nicht in wertvolle Landschaftsbestandteile eingreifen. Also wir haben zum Beispiel ein Neubaugebiet, was eine ehemalige Kleingartenkolonie ersetzt. Das wird erschlossen mit der Klosterkammer Hannover. Das liegt fast unmittelbar am Bahnhof. Es liegt in einem Bereich, der um den Wennigsen letztendlich herumgewachsen ist. Wo wir nochmal 5 Hektar für Wohnbebauung ausweiten können. In Holtensen, einer unserer Ortschaften, weisen wir sehr moderat in schöner Hanglage etwas aus. Aber dann sagen wir auch da zum Beispiel, ist dann erstmal für die nächsten Jahrzehnte das Entwicklungspotenzial soweit ausgeschöpft. Wir versuchen also eine vernünftige Balance zu halten zwischen Entwicklung und zwischen Qualitäten, die gerade die Landschaft und die Naherholung entwickeln.
Wer wohnt denn primär in Wennigsen? Also ich weiß, das Dorf meiner Schwiegereltern ist zum Beispiel ganz klar, da wohnen die Rentner, Bad Bevensen. Ein wunderschönes Dorf, aber mit viel Herzkliniken und so. Und der Heide natürlich erstmal A, Tourismus, B, die ganzen Reha-Leute und so. Und R, das ist definitiv alles 50 plus. Hier hat man den Deister, der ist schön. Ein wunderschönes Naturbad, wo wir unbedingt auch nochmal drüber reden müssen. Und auch die eben das alles, was zum Dorf dazu gehört. Das leise ist und
man grüßt sich.
Genau, vor allen man grüßt, also man kennt
ist,
sich.
Das ja. ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn Neubürger zum Beispiel aus Hannover zu uns ziehen, dann stellen die wenigstens als erstes fest, die grüßen nicht. Das sind Neubürger.
Okay.
Das ist dann so ein, das ist aber dann auch schon etwas augenzwinkernd gemeint. Ja, aber wenigstens ist wirklich von der
Struktur klar, ist man nicht her gewohnt.
Von 15.000 Einwohnern, aber verteilt auf 8 Ortschaften, noch wirklich dörflich ja. geprägt. Mhm. Wer zieht nach wenigstens?
Genau.
Das wir haben die zweithöchste Akademikerquote im Gesamtanteil der Region Hannover mit ihren über 1 Million Menschen. Das heißt, Wenigsen ist ein sehr begehrter Wohnort, insbesondere, ich sag mal, für die gehobene Mittelschicht mit Studienabschluss, die sagen, wir wollen Familie gründen, wir ziehen jetzt nach außerhalb. Mhm. Das ist auch infrastrukturell bedingt. Wenigsen liegt an 2 Bahnlinien. Wenigsen hat mehrere Haltepunkte, die entweder direkt im Gemeindegebiet oder angrenzend ans Gemeindegebiet liegen. Wenigsen hat 2 Grundschulen.
Aber alles Regionalbahn wahrscheinlich.
S-Bahn,
okay. Klar, S-Bahn, stimmt.
Ja. Wenigsen hat 2 Grundschulen. Wenigsen hat eine kooperative Gesamtschule, wo wir gerade in diesem Jahr beschlossen haben, die noch um eine Oberstufe zu ergänzen, dass wir das komplette Schulangebot haben.
Ja, ihr braucht noch eine Berufsschule, damit ich hier arbeiten kann.
Ja, Wenigsen hat zum Beispiel auch eine Waldorfschule, wo viele im
Osten... Ja, nee, das bringt mich nicht weiter, Christoph.
Der Mann wird Berufsschullehrer.
Ja, genau.
Sehr bald.
Ja. Das ist ein bisschen weiter.
Oh, ja, aber das ist aber die Gemeinde nicht zuständig, sondern das ist eine Sache der Region Hannover. Ne?
Ja.
Das ist eine Landkreisfläche.
Ja, müssen wir dich noch irgendwie ein bisschen hochproduzieren.
So ein Mist.
Ja.
Nee, aber schön, dass also hier wohnt so die akademische Mittel- bis Oberschicht. Also muss ich, vielleicht treffe ich meinen Professor hier.
Wenigsen ist also auch noch sehr landwirtschaftlich geprägt. Wenn man hier den Mühlendammweg entlang geht, wir stehen hier an der Rückseite eines bäuerlichen Betriebes. Hier sind noch alte
Obstgärten. Aktiv tatsächlich auch noch. Ja. Also die produzieren noch richtig.
Ja. Hier sind noch alte schön. Obstgärten im Ortskern. Wenigsen hat also wirklich noch eine Schicht, die Kahlenberger Mutterboden an den Füßen hat.
Aha, das ist ja ein super schöner Begriff, ja. Der Kahlenmüller Mutterboden.
Ja, die Kahlenberger sind nicht einfach. Also mit den sehr bodenständigen Kahlenbergern zu reden, zu verhandeln, für die Bürgerinnen und Bürger Politik zu machen, kann mitunter schon recht schwierig sein.
So, und wir sind jetzt 5:30 und du musst arbeiten, richtig? Also ich meine, du bist jetzt quasi, jetzt bespaßen wir dich noch und dann musst du irgendwelche Feuerwehrleute bespaßen, beziehungsweise bist eingeladen, ja, habe ich schon gehört.
Ja, was heißt bespaßen? Also wir haben in jeder Ortschaft noch ehrenamtlich aktive Feuerwehren, die den Brandschutz und die öffentliche Sicherheit gewährleisten. Wir haben einen Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt, wo genau drin steht, welches Fahrzeug für welche Hilfeleistung gebraucht wird. Und eine dieser Feuerwehren bekommt jetzt ein neues Fahrzeug und baut dafür ihr Gerätehaus an. Mhm. Das machen sie in Eigenleistung. Die Gemeinde bezahlt die Materialkosten. Die Feuerwehr baut an und um 18.30 Uhr lädt die Feuerwehr dann zur Grundsteinlegung ein. Und das ist eine der schönsten Amtspflichten des Bürgermeisters, da den Kameradinnen und Kameraden herzlich zu danken, denn die machen alles ehrenamtlich. Mhm. Die sind rund um die Uhr letztendlich dafür da, ich sag mal, nachts um 3 aus dem Bett zu springen, wenn jemand der Keller verläuft oder der Blitz einschlägt.
Klar, ich meine auch nur Lachs 5:30 und du musst noch arbeiten. Also das hast ist aber du normal. Feierabend?
Also als Bürgermeister, da darf man die Stunden nicht zählen, mhm. aber so ein Amt bekleidet man auch wirklich nur, wenn es einem Freude macht und man sagt, man ist auch sonntags dabei, man ist auch samstags abends dabei.
Aber du bist Profi, du machst nichts anderes, ne?
Ja. Also ich habe insgesamt so um die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rathaus und auf verschiedenen Außenstellen verteilt für Wenigsen arbeiten. Das ist zum Beispiel die Kläranlage, das ist zum Beispiel der örtliche Bauhof, das sind zum Beispiel Kräfte in den Grundschulen, in den Kindergärten und das Angebot letztendlich bieten, was eine Kommune heutzutage im Portfolio hat.
Und wie bist du dazu gekommen? Ich meine, wusstest du schon in der Schule, ich werde Bürgermeister oder sowas? Oder?
Ich werde Feuerwehrmann, ja, genau. Wie so der kleine Drache, ja.
Ich meine, irgendwie muss man ja dazu kommen. Und mich würde der, oder hast du schon mal irgendwie, hast du eine Lehre oder?
Also die Geschichte ist schon etwas kurios und hatte auch dafür gesorgt, dass ich meiner
darauf habe ich schwer gehofft,
dass ich bei meiner Wahl dann hallo Hagedorn,
guten Tag,
dass ich bei meiner Wahl dann zum Beispiel in der ARD bei Menschen für Maischberger eingeladen war und einige größere Zeitungen wie die FAZ mal ganzzeitig darüber berichtet haben.
Okay.
Wie kam ich rein? Ich war 26, hatte mein Studium ein paar Jährchen vorher abgeschlossen, saß an meiner Doktorarbeit.
Ach, das war auch noch gemacht.
Es war, okay. Noch habe ich es nicht fertig. Okay. Es war relativ beschwerlich, in den Bibliotheken zu sitzen und das trockene akademische Geschäft zu betreiben.
Kenne ich.
Ich habe dann in der Zeitung gelesen. Ich war gerade unten am Bodensee, war erste Station Friedrichshafen, zweite Station St. Gallen und hatte in der Zeitung gelesen, in Wennigsen wird ein hauptamtlicher Bürgermeister gesucht bzw. gewählt. Das war das erste Mal, dass ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt werden sollte. Vorher war Wennigsen ganz klassisch zweigleisig. Der Gemeinderat bestimmt aus seiner Mitte eine ehrenamtliche Bürgermeisterin damals und die Verwaltung wird von einem hauptamtlichen Gemeindedirektor geleitet.
Ja, stimmt.
Das ist dann in Niedersachsen sukzessive zusammengeführt worden und Wennigsen war 2006 mit dieser Zusammenführung dran. Ich habe gelesen, so eine super Sache. Habe dann kandidiert, habe gesagt, das mache ich. Im März zu meinem Geburtstag hatte ich mir ein kleines Team zusammengesucht. Der eine konnte Internet, der nächste konnte Photoshop, der dritte wusste ungefähr, wie man eine Wahlkampfplanung betreibt. Ich habe auch meine Familie eingespannt. Mein Vater hat dann Wahlplakatständer gezimmert und so weiter. Und ich habe dann einige Zeit vor der Wahl, so gute 3 Monate vor der Wahl, öffentlich bekannt gegeben, dass ich kandidieren will.
Guten Tag. Und dann ging es los.
Dann haben zuerst alle gelacht und gesagt, der ist viel zu jung.
Wie alt warst du?
Parteilos? Ja, 26 ungefähr. Ja. Der ist viel zu jung, der ist parteilos und hat auch keine Ahnung. Ja.
Das hat sich dann
geändert. Zunächst mal nicht zu entkräften. Jung war ich tatsächlich, parteilos war ich auch. Und Ahnung, wenn man den klassischen Verwaltungsberuf sieht, hatte ich auch nicht wirklich, weil ich weder Personalführung vorher gemacht hatte.
Hervorragende Voraussetzung,
um in die Politik zu gehen. Im Rathaus aus. Und es war nicht nur die Voraussetzung, in die Politik zu gehen, sondern vor allen Dingen eine Verwaltungsleitung zu
gehen. Ja, ja.
Im Rathaus ist eine Verwaltungseinheit mit rund 20 Millionen Euro Budget, die man dann verwaltet. Also ich konnte meine Kritiker da auch nicht wirklich entkräften, aber ich konnte den Bürgern das Gefühl mitgeben, dass sie schon den Richtigen wählen, wenn sie ihn denn wählen. Bin von Haus zu Haus gegangen.
Ja, also so, quasi so ein bisschen so Piratengeschichte, ne? Ohne bei den Piraten zu sein. Und damals gab es sie ja noch nicht, aber jung, keine Ahnung. Trotzdem Politik und gewählt werden und an erfolgreich sein, das klingt irgendwie fast schon danach.
Aber im Gegensatz zu den Piraten habe ich nicht laufend rumgeheult.
Okay.
Ich habe ja nun wirklich keine Ahnung und alles schlecht und so weiter. Ja, also die Piraten kommen mir so ein bisschen weinerlich vor irgendwie. Ich bin dann von Haus zu Haus gegangen, habe meine Wahlplakate aufgestellt, Programm aufgestellt.
Reden gehalten auf Feuerwehrfesten oder Schützenfest
muss man
auch mitmachen, ne?
Nee, das gar nicht.
Auch nicht. Okay, dachte jetzt.
Hatte einen Internetblog eingerichtet, hatte im Internet ganz gut Präsenz gezeigt. Und dann kam die Wahl und tatsächlich, es gab 2 Wahlen, eine erste Wahl und dann eine Stichwahl mit den 2 Bestplatzierten. Dann war die erste Überraschung, dass ich in der ersten Wahl auf Platz 1 gelandet war. Und mein. Ach. Zwei meiner Mitbewerber rausgefallen sind. Und zwar einmal der Amtsvorgänger, der 24 Jahre die Geschicke des Rathauses geleitet hat.
Ui.
Und ein sehr erfahrener Kandidat aus dem Gemeinderat. Und ich dann gegen den SPD-Vertreter in der Stichwahl stand. Die Stichwahl ist dann ziemlich eindeutig ausgegangen. 68,68% hat sich geholt und war dann zum 01.01.2007, also Bürgermeister.
Dann war es wahrscheinlich erstmal feiern. Und keiner hat damit gerechnet. Und das ist auch der Grund, warum man nur zu Maischberger kommt? Oder
in Kanzler? Nee, es hieß dann, ich sei der Jüngste in Niedersachsen oder sogar in Deutschland. Aber ich glaube eher nur der Jüngste in Niedersachsen. Das Komische bei diesem Mediensystem ist ja, und das ist auch ein Effekt, den die Piraten im Moment mitmachen, dieses ganze System an Medien, an Print, an Talkshows, die suchen einfach politisch frische Kräfte. Das ist völlig egal, ob das ein Bürgermeister ist, ob das ein Pirat ist, wer auch immer. Diese große Maschinerie, Talkshow und so weiter. Hauptsache neu, Hauptsache Politik anders. Es wird alles aufgesaugt.
Klar.
Ich hatte dann also Besuch, ich musste immer in die Scheune hochkrabbeln von meinem damaligen Nachbarn, wo meine Wahlplakatständer liegen. Ist die Wahlplakate nochmal herzeigen, sei es N3, sei es Sat.1, sei es ARD, was auch immer. Und diese Geschichte hat sich dann aber auch abgedroschen. Ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr, den Medien-August da zu spielen. Und nach 3 Monaten war ich dann ohnehin im Rathaus eingezogen. Zum 01.01. ging es los.
Das klingt immer alles so
spektakulär groß und bunt und das finde ich immer so schön, wenn man dann hört, ja, und dann stehe ich in die Scheune und habe meine Wahlplakate da oben abgeholt, ja, weil mal wieder so ein Heini geklingelt hat. Sehr schön.
Ja, ja, ich will das gar nicht so abwerten sagen, aber man merkt schon, dass diese Medienmaschinerie, die braucht einfach Futter, die braucht ja Sprit. Ja. Und wie gesagt, da ist es dann auch egal, ob man gerade Pirat ist, ob man ein junger Kandidat der Grünen ist, ein junger parteiloser Bürgermeister oder irgendjemand, der als Anarcho in den Landtag einzieht, was auch immer. Diese ja, Medienmaschinerie, denen ist egal, welches Gesicht da ist. Und man ist dann auch völlig austauschbar. Als ich bei Maischberger saß, also kaum hatte man realisiert, dass man da ist, war die Talkshow vorbei. Und diejenigen, die da mit dabei waren, also zum Beispiel eine Gabriele Pauli hatte damals in 2007 ihre Hochphase. Mhm. Die sind von Talkshow zu Talkshow getingelt und heute verbrannt. Ein Herr Jürgens vom Stern in Berlin, der sitzt heute noch in jeder Talkshow und redet zum Euro, redet zu Politikverdrossenheit, was weiß ich, redet zur Krise der Parteien. Also das ist halt dieser Sprit, den diese Maschinerie braucht.
Ja.
Zum Glück habe ich die dann aber recht schnell verlassen. Man ist ja auch irgendwann dann als kleiner Bürgermeister überhaupt nicht mehr interessant. Und dann konnte ich hier die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Und dann ging die Arbeit hier vor Ort halt los. Und das ist das, was ich jeden Tag mache und jeden Tag auch gerne mache.
Was mich noch interessiert, wir reden ja sehr viel in unserem Podcast über ja, Architektur, Stadtkultur, aber auch Stadtplanung, teilweise auch verunglückte Stadtplanung. Wenn wir jetzt mal jemanden von der quasi von der anderen Seite hier haben, wie läuft das eigentlich? Wie ist das mit Bürgerbeteiligung? Kann man da viel machen? Ist das was erstmal, was viele Jahre braucht? Ich meine, gut, das ist nicht in dem Sinne eine Stadt, wo ich irgendwie ganze Viertel neu beplane. Ich hatte allerdings gelesen, es gibt ein Projekt, ein 70er-Jahre-Wohnviertel, den Namen ist nicht im Kopf, umzubauen, umzuplanen. Würde mich einfach interessieren, wie das aus Sicht eines Bürgermeisters eigentlich läuft. Sind dann da die Hände gebunden? Würde man viel mehr machen? Wahrscheinlich schon, aber wie sieht das aus?
Also,
was läuft hier gerade?
Erstmal bin ich mir sicher, dass wir in Deutschland mehr Beteiligungsinstrumente haben, als wir tatsächlich nutzen. Mhm. In jedem Bauleitverfahren ist eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit drin, eine frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Nur sie wird halt sehr formal durchgeführt. Ich bin zum Beispiel in mehreren Arbeitskreisen. Innovationsdialog, Bürgerbeteiligung von Bertelsmann, im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung der Stiftung Mitarbeit, und es wird sehr viel auf neue Instrumente Wert gelegt. Aber eigentlich ist es recht sinnvoll, sich mal auf das zu besinnen, was wir haben, denn das bietet sehr viele Dialogmöglichkeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern, ja, die wir beim Aufstellen einer Bauleitplanung haben. Das Problem dabei ist aber auch, dass wir in einem sehr bürokratisierten und formalisierten Land leben. Das heißt, selbst wenn ich ein Gestaltungsinteresse als Gemeinde anmelde, wenn ich als gewählte Vertreterin und Vertreter in einem Gemeinderat, in einem Bauausschuss, in einem Ortsrat sage, das und das hätte ich gern, heißt es noch lange nicht, dass das auch vernünftig rauskommen kann. Weil es Lärmschutzvorschriften gibt, weil es Vorschriften gibt, Hochwasser, was auch immer,
ja,
die eigentlich so das Planungsinteresse schon in eine gewisse Richtung kanalisieren. Das nächste ist dann, dass wir eine sehr stark interessenbezogene Bürgerbeteiligung haben, dass sich meistens ausgerechnet die melden, die gerade negativ betroffen sind. Ja, die breite Mehrheit, die positiv betroffen ist, eben die schweigende Mehrheit ist.
Ja.
Wenn man also über Vorhaben redet, wie zum Beispiel die Erweiterung eines Supermarktes im Ortskernbereich, auf den wir sehr viel Wert gelegt haben, kann man davon ausgehen, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sagt, ja, wir wollen das. Aber gerade diejenigen sich natürlich artikulieren, die Anlieger sind und sagen, wir haben aber Probleme mit den LKWs, mit dem Lärm, mit dem Staub und so weiter, mit den Öffnungszeiten, was alles dazugehört. Und diese Interessen abzuwägen, ist halt eine Aufgabe, die politisch nicht unbedingt leicht ist, aber die ein jedes gewähltes Gremium machen muss. Der Bürgermeister hat da ein bisschen eine Rolle, das Ganze vorzubereiten, zu moderieren, natürlich auch politischen Willen zu zeigen, indem man sagt, man gibt dem so und so viel Gewicht, so und so viel Nachdruck, so und so viel Wertschätzung. Aber das sind halt Prozesse, die dauern und die durchmoderiert werden müssen.
Ja.
Das Beispiel, was du brachtest mit dieser Bürgerbeteiligung, ist auch ein Praxisbeispiel, das zeigt, wie mühsam es ist, Bürgerbeteiligung zu machen. Denn viele dieser Bürgerinnen und Bürger in dem Bereich, der sehr stark vom demografischen Wandel betroffen ist, die Mehrheit dort ist älter als 60 Jahre.
Die haben ja auch Zeit.
Die haben auch Zeit, aber sie kommen aus einer Zeit, wo es heißt, es ist ja nett, dass man ein solches Projekt macht. Hallo.
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 Aber was planen Sie denn jetzt wirklich? So nach dem Motto, wenn die Tür geschlossen ist,
klar,
dann werden die Pläne rausgeholt. Ich habe damals gesagt, nein, wir planen ja noch gar nicht. Wir wollen erstmal wissen, was sind die Interessen, was sind die Bedürfnisse. dann stößt man ein solches Projekt an. Wir haben es mit der Uni Bremen zusammen angestoßen und ein Online-Beteiligungsprojekt daraus gemacht. Und dann ist aber die härteste Phase nicht das Motivieren der Bürger. Das machen die Bürger von alleine, weil sie merken, da kommt etwas. Wir können jetzt mitreden. Nicht das Sammeln der Ergebnisse, sondern letztendlich die Diskrepanz zwischen der Umsetzungsphase und der Beendigung des Beteiligungsverfahrens, weil das sehr, sehr lang sein kann. Hm. Wir sind gerade in der Phase, wo das Beteiligungsverfahren positiv abgeschlossen ist. Die Arbeitsgruppen arbeiten, zum Beispiel nochmal Details bei den Spielplätzen nachschärfen, aber für die Masse der Bevölkerung da gerade nichts passiert. Die sagen, wo ist denn nun die Gemeinde? Wir haben nur unsere Vorschläge gemacht. Der Haushalt ist beschlossen, der Haushalt ist genehmigt, aber das Unkraut kommt hier trotzdem. Worum sollen wir jetzt mal einen Bagger sehen? Solche Punkte. Und das sind halt Sachen, die Bürger dann zu motivieren und sagen, jetzt lasst uns arbeiten, jetzt gebt uns ein bisschen Zeit, das umzusetzen. Das sind die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die wir so haben.
Gibt es dann auch Projekte, die man tatsächlich macht, um, ja, weiß nicht, zu zeigen, dass etwas passiert? Also man tatsächlich auch kleinere Dinge anfasst und sagt, wir machen da mal was, das ist vielleicht nicht die große politische Veränderung, aber es zeigt einfach auch wieder Kümmerer jetzt zum Beispiel. Das geht ja auch in die Richtung.
Aber ganz viele Sachen, die sind einfach Prozessen geschuldet. Wenn man irgendetwas anfasst, muss man, um den nachhaltigen Erfolg solcher Projekte zu gewährleisten, braucht man einfach Zeit und bei manchen Sachen auch Geduld. Ein Beispiel, ein ehemaliger Bolzplatz soll umgewandelt werden in ein kleines Spielfeld, aber ohne die hohen Auflagen, die es dort gegeben hat. Da war eine große Zaunanlage drumherum. Da gab es Gerichtsurteile, wann gespielt werden darf und wann nicht. Und die Bürger haben gesagt, gebt uns eine kleine Fläche mit zwei Toren, Grünfläche und daneben, weil die Bevölkerung in dem Bereich, wie gesagt, zu zwei Drittel über 60 ist, legen wir eine Buhlbahn an.
Ja.
Wir fangen also an, diesen Zaun wegzureißen, kommen drauf, unten drunter liegt die Roterde, die in den 70er, 80ern, Ende der 60er gerne verbaut wurde, aber vielfach auch schadstoffbelastet war. Dann muss man das Ganze also plötzlich wieder anhalten, sagen, wir holen erstmal ein Gutachten an, ist diese Erde schädlich oder nicht. Gutachten sagt, wunderbar, Erde ist nicht schädlich, aber bis das Gutachten das sagt, gehen wieder 4 Wochen, 6 Wochen ins Land, und zwar genau jetzt in der Sommerzeit, wo alle sagen, wir hätten ja schon gern auf diesem Platz mal gebolzt oder Buhl gespielt. Liebe Gemeinde, was habt ihr da gemacht?
Dann wird es was zum Winter und es wird peinlich, aber es
genau. Genau. Ja. Und das sind einfach, aber auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, wir machen jetzt schnell und am Ende buddelt da ein Kind und eine besorgte Mutter ruft an und sagt, haben Sie eigentlich mal diese Erde untersucht? Wenn es dann heißt, nein, haben wir nicht, dann heißt es wieder, die blöde Gemeinde hat natürlich nicht dran gedacht. Also das sind einfach Sachen. Vernünftig Bürgerbeteiligung umzusetzen, kostet dann auch einfach Zeit.
Ja.
Mhm. Und viel erklären, ja.
Ja.
Das ist eigentlich der Hauptbestandteil unseres Amtes. Viele Sachen, die wir machen, sind durch Vorschriften bedingt, die aus Berlin kommen, die immer mehr aus Brüssel kommen, wo man den Bürgern einfach sagen muss, nein, wir sind keine hirnlosen Bürokraten, aber wir müssen gewisse Regularien einfach einhalten, die da gemacht wurden. Und in Deutschland ist es auch leider einfach so, sobald wie irgendein Problem auftritt, wird sofort nach der größten Keule geschrien, nämlich nach einem neuen Gesetz. Nur diejenigen, die es dann umsetzen müssen, sind die zigtausend Kommunen in Deutschland, wo man dann merkt, toll, ein Einzelfall ist gelöst, dafür kam damals von der und der Koalition ein neues Gesetz, nur es macht in allen Kommunen irgendwelche Umsetzungsschwierigkeiten und man muss es vor Ort dann immer lösen und es kostet immer wieder Zeit in gewissen Projekten. Aber dadurch darf man sich nicht entmutigen lassen. Das ist Teil des Jobs.
Erstens das und zweitens, wenn man mal erlebt hat, wie das so in anderen Nationen läuft oder wenn man mal irgendwo in einem Land war, wo meinetwegen Korruption herrscht oder wo so ein Antrag dann auch gerne mal so nach Lust und Laune bearbeitet wird, dann ist man vielleicht doch froh, dass es hier Regeln in Anführungsstrichen gibt, die das Ganze sozusagen nach einem Muster ablaufen lassen. Diese beschimpfte Bürokratie ist da nämlich dann sehr willkommen geheißen. Also ich habe es auch schon mal erlebt, das anders zu haben und war dann irgendwie ganz froh, als ich dachte so, okay, in Deutschland wäre es jetzt nicht so gewesen. Und es fängt schon an, wenn man irgendwie nicht pauschal in die Türkei reist, sondern so als Backpacking, und man muss in der Türkei dann jeden, selbst wenn man irgendwie eine Tomate kauft, wird da verhandelt, ja? Da fängt man erstmal an mit, ja, die Tomate kostet 500 Euro und dann sagt man, ja, ist ein bisschen teuer. Und dann habe ich mich doch gefreut, dass ich wieder auf den Markt gehen kann, wo da steht, ein Kilo Tomaten, 2 Euro und also.
Das ist auch so ein Aspekt, den hatte Renke Brun in dem, auch in einem Podcast aus Göttingen, Anycast, die sich viel mit auch Politik beschäftigen. Renke ist Jurist und sprach dann davon, dass er Verwaltung sehr mag, weil es für alles ein strukturiertes und geregeltes Vorgehen gibt. Da hatte ich bisher nichts drüber nachgedacht und in der Regel ist das dann auch so, ne? Dass man zumindest einen Ablauf hat, den man sich halten kann, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ne?
Also sowohl in Verwaltung als auch Politik.
Ja.
bin jetzt gerade vor anderthalb Wochen aus Amerika zurückgekommen, habe 3 Wochen nochmal die Schulbank gedrückt, habe eine Fortbildung an der Harvard Kennedy School gemacht. Da gibt es ein Seminar, was eigens auf kommunal, lokal und, ich sag mal so, Landesebene Politiker bezogen ist. Senior Executives in State and Local Government heißt dieser hochtrabende Titel. Und da haben wir sehr viele Beispiele aus Amerika durchexerziert. Ich habe mit einigen gewählten Repräsentanten aus Amerika gesprochen. Wenn man sieht, wie das amerikanische System läuft, dann fragt man sich immer, wie in einem der Mutterländer der modernen Demokratie überhaupt noch funktionieren kann. Da ist alle 2 Jahre für diese Repräsentanten Wahl. Das heißt, eigentlich sind sie gewählt und fangen den nächsten Wahlkampf schon wieder an.
Und dann nehmen wir einfach zu zweit.
Wir freuen uns immer, wenn was über den Wasserpark kommt, weil der Wasserpark ein ehrenamtlicher Trägerschaft ist und jede Saison eine neue Herausforderung ist. Die Kommune hatte damals kein Geld, ungefähr 1998, 99, und man hat sich dann dafür entschieden, das erste Naturbad hier in Norddeutschland zu machen, also wo das sehr strenge Freibad aus Kacheln und Chlorwasser aufgebrochen wurde, ein natürlicher Regenerationsteich dahinter angelegt wurde, Reinigungskreisläufe angelegt wurden. Nur damals steckte alles noch in den Kinderschuhen. Man hatte kaum Erfahrungswerte, kaum Muster. Derjenige, der sich ehrenamtlich sehr dafür eingesetzt hatte, ist morgens in sein Auto gestiegen und mal eben nach Bayern gefahren, morgens um 4 Uhr nach Österreich, um sich Naturbäder in Süddeutschland anzuschauen, die nach solchen Mustern funktionieren. Ja. Mittlerweile gibt es viele Bäder in Norddeutschland nach diesem Muster, die aber auch aus Erfahrungswerten aus Wenigsen gelernt haben. Und wir sind jetzt so in der Phase nach ungefähr 10 Jahren, wo man merkt, das sind Probleme der Kinderschuhe. Die müssen jetzt gelöst werden. Und so ist jede Saison finanziell eine neue Herausforderung in der ehrenamtlichen Trägerschaft. Das Bad ist zum Beispiel froh, wenn die Region Hannover dann mal sagt, es ist wirklich ein Leuchtturm, wir sind bereit, 100.000 Euro für die Erneuerung der Steganlagen, der Pumpen und so weiter zuzusteuern.
Ja.
Nichtsdestotrotz, es ist ein herrlicher Ort. Ich hatte neulich die Anfrage unserer lokalen Zeitung, der Kahlenberger Zeitung, was ist Ihr Lieblingsort im Sommer? Und da sagt man, natürlich ist es der Wasserpark. Gerade wenn man es abends aus dem Büro kommt, zwischen 8 und 9 im Wasserpark, ist ja es dann fast menschenleer. Es ist eine parkähnliche Landschaft. Man sieht noch seine Bahnen. Das ist einfach herrlich. Und der Vorteil ist auch, dass ich schon 5 Kilo abgenommen habe und die dort gelassen habe.
Ja, übrigens auch sehr schön so mit schon bereits Sandecken so für Kinder. Ich bin da öfter mit meiner Tochter schon gewesen, habe wenigstens so kennengelernt. Als Geheimtipp, da kann man gut schwimmen gehen. Und es ist halt auch nett, da liegt das Spielzeug. Also man kann auch super mit Familien hingehen. Das ist unten eine halbe Stunde weit weg. Und ich kenne ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob das euer Bachlauf ist. Kommt ihr aus dem Deister?
Der Mühlbach?
Der gibt es auch irgendwo auch mitten im Wald so mehrere kleine Wasserspiele, die dann
Das sind die Wasserräder. Die Wasserräder werden seit der Nachkriegszeit von einem
Verein. Ist das euer Bach?
Ja, das ist der Wenigser, das ist einer der kleinen Quellen für den Wenigser Mühlbach. Die liegen auf Wenigser Gebiet und werden betreut von einer Bastlergemeinschaft Wenigser Wasserräder e.V. Und diese Bastlergemeinschaft vereint eigentlich das, was Kinder lieben. Nämlich das Thema Wasser, Spielen und das Thema Mechanik. Und die Kinder können dann da rumgehen, sehen, wie sich der Radarturm dreht, Wasser angetrieben, wie eine Schmiede hämmert. Man hört das Hämmern dann durch den ganzen Wald. Die sind winzig kleine Hämmer, wie ein altes Feuerwehrgeräthaus. Da kommen dann die Feuerwehrleute rein und raus. Alles durch Wasserkraft
angetrieben. Meine Tochter hat da schon mehrere Stunden, gefühlte Tage vor diesen Dingern fasziniert gestanden. Und die Eltern wollten dann doch Eis essen gehen. Also es ist empfehlenswert. Wir verlinken das hier auch nochmal. Ich glaube, die haben auch eine Website. Und dass ihr auch dahin findet und euch das mal angucken könnt, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Wasserspiel.
Ich hoffe, wir können uns dann da Bilder ausleihen.
Ja,
also das ist keine
auch,
eigenen.
Es ist auch alles in Wikicommons drin.
Ja. Also
wir haben von Wenigsen in Wikicommons, da könnt ihr euch völlig frei bedienen.
Ja.
Das war ja auch einer der Gründe für den Wettbewerb, dass wir einfach gesagt haben, wir haben als kleine Gemeinde...
Oh, guten Tag.
Ja, klar. Wir haben als kleine Gemeinde jetzt gar kein großes Marketingbudget, vor allem als Gemeinde, die so wie Wenigsen hoch verschuldet ist, aber wenn man die Bürgerinnen und Bürger und vor allem deren Hobbys, nämlich das Fotografieren, nutzt, sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann stellt es aber doch auch bitte für die Allgemeinheit in Wikicommons zur Verfügung. Das funktioniert wunderbar und das sind wirklich hochkarätige Bilder. Also eines der Bilder, was auch im Wettbewerb war, was bundesweit den 11. Platz von, ich glaube, 60.000 Bildern gemacht hat, kam aus Wenigsen. Das hat uns natürlich sehr gefreut.
Stimmt. Das soll ich mal mitnehmen nach Fulen, in das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, dass wir da ein bisschen mehr machen, weil das sich noch mehr öffnen könnte.
Also das bietet sich jedes Jahr an. Jedes Jahr macht Wikipedia jetzt diesen Wettbewerb, Wiki Loves Monuments.
Ja.
Und Wikipedia ist auch immer dankbar für neue kommunale Partner.
Ja.
Und wenn man dann sagt, unser Dorf ist bereit mitzumachen, man holt sich vom entsprechenden Landesamt oder vom entsprechenden Landkreis die Liste mit den Kulturdenkmalen, mit den Naturdenkmalen. Man macht Aktionen. Wikipedia ist dankbar, die Netzgemeinschaft freut sich, das freie Wissen profitiert und für die Ortschaft ist es einfach was ein bisschen Kultur. Ja. Gegeben ist und auch identitätsstiftend ist. Wir stehen jetzt gerade vor unserem alten Zollhaus.
Ich wollte gerade sagen, ich bin da schon ein paar Mal dann vorbeigefahren. Und so. Das Stück ist ja auch, ja klar,
Foto.
So. Ist ja auch sehr schön, aber es sieht sehr verfallen aus.
Ja, es ist auch leider sehr verfallen. Das sieht nicht nur so aus, das ist ein Privatbesitz.
Okay.
Und das zu retten kostet ungefähr eine halbe Million.
Nee.
Wow. Die Gemeinde hat kein Geld. Wir haben mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Wenigsen gemeinsam einen Wettbewerb gemacht. Wie kann man es retten? Es kamen gute Ideen. Nur die Umsetzung, die dauert. Weil es müssen Förderer gefunden werden, es muss eine Fördergeberkonferenz einberufen werden. Und während die ganze Arbeit im Hintergrund dauert, man muss mit dem Denkmalschutz reden und so weiter, verfällt das Haus natürlich weiter.
Klar.
Ja, macht ein bisschen Idylle wenigstens aus, aber auf der anderen Seite sind wir auch natürlich daran interessiert, dass es endlich gerettet werden kann.
Ja. Ja, wir sind wieder am Ausgangspunkt. Unsere Kassettenlänge ist voll. Ja. Einmal die B-Seite ist auch bespielt.
CD-Länge schon fast, ja.
Genau.
Ja.
Ich glaube, dann können wir mal so unser Schlusswort reden.
Ja, wir haben noch einen, wir müssen mal gucken, ob das passt. Wir würden dir einfach gleich folgen zu der Eröffnung. Das war das Feuerwehrhaus. Grundsteinlegung, ne? Genau, Grundsteinlegung.
Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir bedanken uns beim Bürgermeister von Wenigsen zum Rumführen zu seinem Dorf. Ist ein Dorf, ne? Ist es noch unter Dorf zu führen, oder?
Also, oder? Die amtliche Bezeichnung ist Gemeinde.
Gut, dann nehmen
also
wir das.
Kommunale auch. Gebietskörperschaften heißen meistens.
Wenn wir schon über Formularien gesprochen haben, dann bedanken wir uns jetzt bei der Gemeinde, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier um 17:30 Uhr abends noch durch deine Gemeinde zu führen. Hoffen, dass wir nicht nur am Pfülperstreifen überfahren werden, aber das sieht gut aus. Und hoffen, euch hat das gefallen, mit uns mitzugehen und euch wenigstens vorzustellen und.
Ich fand, das war ein sehr schöner Perspektivwechsel. Einfach mal die Seite der Politik.
Und hören uns mal an.
Der Gemeinde zu hören, das hatten wir bisher noch nicht drin. Vielleicht kann man noch mal ein Follow-up machen. Wie lange bist du jetzt mal gewählt?
Also insgesamt wird der Bürgermeister auf 8 Jahre gewählt. Ich habe jetzt ungefähr 6 Jahre hinter mir. Also in 2 Jahren könnte ich mich gerne noch mal besuchen.
Dann kommt dann spätestens dann noch mal vorbei.
Dann hat er sich auch wieder erholt jetzt von uns und hoffentlich wieder Zeit. Und damit verabschieden wir uns und danken dir nochmal und macht's gut und schreibt schön Kommentare.
Ja, bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Ja, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben einen Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Bonus-Track. Wir sind jetzt bei dem Feuerwehrhaus.
Mini-Mini-Mini-Mini-Bonus-Track? Oh Mann, ey.
Feuerwehrhaus im Holtensen. Wir sind hier live mit dabei bei der Grundsteinlegung für die Erweiterung des Gerätehauses. Christoph Meinecke ist auch hier, der hat uns hergefahren.
Lieber André, sehr geehrter Herr Gemeindebrandmeister, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Holtenser Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste. Ich will es gar nicht so lang machen. Ich möchte nur ein kleines Präsent der Ortsfeuerwehr Holtensen überreichen, verbunden mit einem ganz herzlichen Dankeschön. Ein Dankeschön für die bis jetzt geleisteten 700 Stunden, die André angesprochen hat. Ein Dankeschön aber auch für all das, was jetzt noch kommt. Denn wir sind ja gerade erst bei dem Grundstein heute. Und auch ein Dankeschön für das, was die Feuerwehr Holtensen nicht nur hier in Eigenleistung für dieses Gebäude bringt, sondern das, was die Feuerwehr Holtensen, die Kameradinnen und Kameraden, jeden Tag 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr für die Ortschaft Holtensen und für die ganze Gemeinde Wenigsen leistet. Die Zahl der Einsätze ist bemerkenswert, gerade als ich in Urlaub fliegen wollte, ein bisschen Hochwasser mal eben und so weiter. Also ich muss sagen, Hut ab, großen Respekt vor dem, was hier geleistet wird. Und ich freue mich, dass dann in Kürze auf Holtensen mit dem vorerst modernsten Fahrzeug, was hier in der Gemeindefeuerwehr Wenigsen in Dienst gestellt sein wird, der Firma Rosenbauer, in Kürze ausgestattet wird. und dass es soweit sein kann, wird hier gebaut. Dafür besten Dank, lieber André, dir und deinen Kameradinnen und Kameraden. Für die Ehefrauen reicht das sicherlich nicht so ganz, aber ich bringe dann nochmal eine extra Flasche mit, wenn es soweit ist. Ein kleiner Aufmunterungsschluck im Namen der Gemeinde.
Immer, danke schön.
Vielen Dank und
danke.
Allzeit weiter so und gut, wer hier in Holten sind.
Dankeschön, lieber Christoph. Lecker.